Deutschlandfunk Kultur heute. Eine Winterreise in Salzburg und Weihnachten im Kino. Man könnte meinen, die Kultur wolle ihren Teil beitragen zur Abkühlung an diesen heißen Tagen. Wir sprechen über den neuen Almodóvar. Bitteres Fest heißt der jüngste Film des spanischen Meisterregisseurs und Oscar-Preisträgers. Wir berichten über den Salzburger Ex-Intendanten am Flügel. Markus Hinterhäuser ist gestern Abend bei den Festspielen aufgetreten. Und wir statten dem Wallraf-Richarts-Museum in Köln einen letzten Besuch ab, bevor die Türen zugehen, weil saniert wird. Herzlich willkommen zu Kultur heute mit Maja Elmenreich. Tomatenrot und Grasgrün, Sonnengelb und Kobaltblau. Pedro Almodóvar hat ein Faible für intensive Farben. Deshalb sind sie so etwas wie das filmische Markenzeichen des preisgekrönten spanischen Regisseurs geworden. So wie die Figuren in Almodóvars Filmen. Die sind ihm oft verblüffend ähnlich, besonders in beruflicher Hinsicht. Regisseure und Drehbuchautoren zum Beispiel. Heute läuft bei uns der neue Film von Pedro Almodóvar in den Kinos an und siehe da, die Farben leuchten wieder. Und es geht um einen Regisseur, der sich mit einem Drehbuch quält. Bitteres Fest heißt der Film, lief im vergangenen Frühjahr im Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes. Und mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski möchte ich jetzt drüber sprechen. Erstmal zum Titel, Patrick, Bitteres Fest. Es geht um Weihnachten. Warum ist dieses Weihnachtsfest bitter?
Ja, Amarga Navidad heißt der Film ja im Original und dieses bittere Fest erlebt Elsa. Elsa ist eine Regisseurin, die mit einem Feuerwehrmann und Gelegenheitstripper eine sehr schwierige Beziehung hat. Und diese Elsa erfährt kurz vor Weihnachten, dass ihre Mutter gestorben ist. Sie hat dazu noch Schmerzen, Panikanfälle und beschließt dann kurzerhand nach Lanzarote zu fliegen, um dort mit einer Freundin etwas zur Ruhe zu kommen. Der Trick ist jetzt, dass diese Geschichte von Elsa nur eine Erfindung ist. Es ist sozusagen ein Film im Film, ein Film, den der schwule Regisseur Raoul gerade schreibt. Jedenfalls will er ihn schreiben, er leidet an einer Schreibblockade. Aber irgendwie weiß er, diese Geschichte muss weitergeführt werden, bis seine langjährige Assistentin Monika auftaucht, diese Geschichte gelesen hat und sagt, Elsa, das bin ja ich. Und plötzlich verbietet sie ihm weiterzuschreiben. Er soll ihr Leben nicht mehr ausnutzen für seine Kunst. Und so wird aus diesem anfänglichen Telenovela-artigen, verschachtelten Spiegelkabinett schon eine sehr ernsthafte künstlerische Selbstbefragung.
Also wieder mal die Frage, inwiefern sich oder wie weit sich Kreative für ihre Kunst am echten Leben bedienen dürfen. Wie wird diese Diskussion in dem Film von Almodóvar in Bitteres Fest geführt?
Ja, das ist schon die wesentliche Frage, ob der Autor ein Vampir des Lebens sein kann. Ich will nur erwähnen, dass Bitteres Fest zu einer Reihe von Filmen, aktuellen Filmen gehört, die die Frage nach Autorenschaft stellen und reflektieren. Und es wundert mich nicht, dass auch Almodóvar da mitmacht in Zeiten, wo die KI das Drehbuchschreiben bedroht, hinterfragen Autorenfilmer wie er ihre Methoden. Und ich finde, dass er hier in dem Film ganz hart mit sich ins Gericht geht. Also man kann den Film auch schon als Geständnis lesen, dass Almodóvar sich stark aus dem Leben seines Umfelds bedient hat für seine Filme und dass er weiß, dass er da vielen auch irgendwie zu nahe getreten ist, viele auch verletzt hat. Gleichzeitig merken wir hier, wie notwendig das ist. Also in dieser Figur des Raoul zeigt sich auch so eine Überlebenswichtigkeit. Er muss schreiben, er kann sich gar nicht vorstellen, das nicht zu schreiben. Und der Film endet mit einem Streitgespräch zwischen Raoul und seiner Assistentin. Das ist das Beste, was Almodóvar in den letzten 10 Jahren geschrieben hat. Also wie hier die ganz harten Fragen nach Kunst, Moral, Authentizität, Wahrheit und Leben diskutiert werden. Das lässt alle Feuilleton-Debatten zu diesem Thema sehr alt aussehen. Also insofern versteckt sich hinter diesem leichten Melodrama schon auch eine Art politisches Manifest.
Mhm. Von den Farben, vom Selbstbezug hatten wir es jetzt gerade schon noch. So ein Almodóvar-Merkmal sind ja komplexe Frauenfiguren. Wer eine Rolle in einem Almodóvar-Film bekommt, das kommt ja in einer gewissen Weise einem Ritterschlag gleich. Wie verhandelt Almodóvar das Thema Weiblichkeit dieses Mal?
Ja, sie sind wieder da und wenn ich eine Schauspielerin aus Spanien wäre, ich würde auch gerne in einem Almodóvar-Film mitspielen. Sie sind wieder komplex, vielschichtig, emotional immer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ja, sie balancieren da immer das Leben. Männer sind hier, wie gesagt, entweder schwul, tot oder nicht vorhanden. Und gerade diese Elsa-Episode ist auch voller Fragen, ganz interessanter Fragen, nach Frauensolidarität. Da denkt Almodóvar darüber nach, wie stark ist die Frauensolidarität? Was fordert sie heraus? Wie fragil sind diese Bündnisse? Und das sieht natürlich wieder super aus, dieses kräftige Rot und das Grün, diese Kontrastfarben. Bei ihm sind ja diese Farben ja aber nie bloß so Dekor, sie sind ein ganzes Machtsystem. Also die Kleider dieser Frauen verraten einem immer, was die Figuren eigentlich verbergen wollen vor uns. Und was ich sehr schön finde in diesem neuen Film, eröffnet sich auch für neue Einflüsse, denn auf dieser Vulkaninsel Lanzarote ist das Schwarz dominierend. Schwarz habe ich noch nie in Almodovar-Filmen so präsent gesehen, als hätte er in seinem Farbkasten etwas Neues gefunden. Und plötzlich bekommt diese Todessehnsucht, dieses gefährliche Spiel mit dem Leben etwas sehr Handfestes, etwas fast Geologisches. Und man könnte sagen, mit über 70 Jahren entdeckt er eine Farbe, die ihm ein Leben lang gefehlt hat. Und auch deshalb ist das ein unglaublich schönes, sehr intensives Kinoerlebnis geworden.
Großes Lob also von Patrick Welinski über den neuen Film von Pedro Almodovar, Bitteres Fest, kommt heute bei uns ins Kino. Danke, Patrick. Ein rauschendes Fest soll es an diesem Freitag in Köln geben oder, wie es auf Plakaten in der ganzen Stadt heißt, A Night to Remember. Ein Abend, eine Nacht also, die in Erinnerung bleiben wird oder zumindest bleiben soll. Das Wallraf-Richartz-Museum in der Kölner Innenstadt feiert Abschied. Es zieht Publikum aus der ganzen Welt an, mit seinen Werken vom Mittelalter bis zum Impressionismus. Aber jetzt schließt es erstmal die Türen, für mindestens 2 Jahre. Denn man denke unter anderem an Oper und Schauspiel, denn auch in diesem Kölner Kulturbau herrscht Sanierungsbedarf. Und wie es kölsche Art ist, feiert man auch das. Erst mit einer großen Sause und dann mit einem Wochenende bei freiem Eintritt. Wenn schon Abschied, dann auch richtig. Sabine Oelzer hat sich die Umzugsvorbereitungen im Wallraf-Richartz-Museum angesehen.
Restauratorin Caroline von St. George hat sich einen Staubsauger auf den Rücken geschnallt. Sie saugt den Rahmen eines Gemäldes von dem Rokoko-Maler François Boucher ab und streicht behutsam mit einem Pinsel Staubreste weg.
Gleichzeitig schauen wir uns natürlich auch den Erhaltungszustand der Werke nochmal an und nehmen gegebenenfalls noch Notmaßnahmen vor, um nichts von der originalen Substanz zu verlieren.
Mehr als 2000 Kunstwerke müssen das Wallraf, wie es die Kölner liebevoll nennen, in Richtung Depot verlassen. Bis dahin ist das Restaurierungsteam damit beschäftigt, jedes Gemälde zu untersuchen, lose Farbschichten zu sichern, fragile Rahmen zu protokollieren. Erst dann verschwindet ein Meisterwerk wie das von François Boucher in seiner Transportverpackung.
Es gibt Bilder aus der Sammlung, die eine ganz besondere Bedeutung haben in Bezug auf ihren ideellen, aber auch monetären Wert. Und die werden speziell in Klimakisten verpackt. Andere Werke hier werden in Sammelkisten verpackt oder teilweise auch in sogenannten Transportrahmen, wenn es sich um sehr fragile Gemälde handelt. So bekommt doch jedes Bild mehr oder weniger dann doch seine individuelle Verpackung.
Besonders heikel ist der Transport der mittelalterlichen Holzaltäre, die seit dem Einzug ins Wallraf-Richartz-Museum nicht bewegt wurden. Jede Berührung kann Folgen haben, so Iris Schäfer, die Chefrestauratorin.
Die in ihrer Komplexität, ihrer Konstruktion aus mehreren großen Holzbrettern zusammengefügte Holztafeln bemalt beidseitig, die sozusagen unter allen Schutzvorkehrungen sicher zu verpacken und zu transportieren, ist sicherlich eine der größten Herausforderungen unserer Auslagerung.
Aber warum überhaupt dieses Risiko? 25 Jahre, das ist kein hohes Alter für ein Museum. Doch scheinbar wurde bei der Qualität wichtiger Bauteile gespart. Direktor Markus Dikiert.
Also es müssen alle Rohre, wasserführenden Rohre, sowohl was Schmutzwasser angeht, was Frischwasser angeht, müssen ausgetauscht werden. Die sind kaputt, die sind marode. Und wenn man das Rohrsystem angeht, dann muss man an die Wände, dann muss man an die Decken, dann muss man an die Böden. Die müssen aufgestemmt werden und dann können wir hier nicht drin bleiben.
Köln verliert, wenn auch nur temporär, mit dem Wallraf-Richartz-Museum einen weiteren großen Kulturmagneten. Das römisch-germanische Museum, seit 8 Jahren wegen Generalsanierung geschlossen. Das Stadtmuseum ebenfalls im Ausweichquartier. Das Museum für angewandte Kunst zeigt wegen Baumaßnahmen nur Teile seiner Sammlung.
Richtig ist, und da gibt es nichts zu beschönigen, die Museumslandschaft in Köln ist momentan nicht so aufgestellt, wie sie aufgestellt sein sollte. Da gibt es viele Desiderate.
Das Wallraff zieht ganz bewusst die Reißleine. Nach einem Dachschaden vor 2,5 Jahren wäre beinahe Wasser in die Sammlungsräume eingedrungen. Auch Klimaanlagen, für die es keine Ersatzteile mehr gibt, stellen ein Risiko für die Kunst dar. Deshalb Auszug aller Werke in ein Depot. Das Wallraff verzichtet bewusst auf ein Ausweichquartier.
Weil ich habe doch den Eindruck, dass das Vorhandensein eines Interims nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man das rasch wieder verlassen kann.
Direktor Dekiert bezieht sich auf Theater und Oper, die während der Sanierung 14 Jahre lang provisorisch auf Kölns rechter Rheinseite untergebracht waren und erst demnächst wieder nach milliardenschwerer Sanierung zurückziehen. Während der Museumsschließung plant Dekiert auch schon das doppelte Wiedersehen. Ende 2028 eröffnet nicht nur das Wallraff wieder, sondern auch der Erweiterungsbau direkt nebenan. Er entsteht parallel zur Sanierung und soll der Impressionistensammlung der Fondation Corbeau zu mehr Platz und neuem Glanz verhelfen.
Das Untergeschoss wird einmal Ausstellungsfläche für die Kunst des 18. Jahrhunderts und auch für unser grafisches Kabinett. Aber es wird eben auch Passageraum für denjenigen und diejenige Besucherinnen und Besucher, der in den Neubau hinübergeht.
Bis dahin bleiben die Meisterwerke des Wallraff-Richartz-Museums in ihren Kisten. Für Köln wird die Sanierung zum Test, ob eine der wichtigsten Kultureinrichtungen der Stadt nach Jahren der Museumskrisen tatsächlich wie geplant zurückkehren kann.
Wir werden es beobachten. Sabine Oelze über die Schließungsvorbereitungen im Kölner Wallraff-Richartz-Museum. Wer bei Franz Schuberts Winterreise am Flügel sitzt, sollte daran gewöhnt sein, dass die ganz große Aufmerksamkeit dem Sänger oder der Sängerin gilt. Denn diese musikalische Wanderung durch 24 Gedichte ist ein körperlich-seelisch-sängerischer Kraftakt. Ungewöhnlich also für eine Winterreise, dass gestern Abend bei den Salzburger Festspielen das besondere Publikumsinteresse dem Mann am Klavier galt, dem Pianisten und vor allem Ex-Salzburg-Intendanten Markus Hinterhäuser. Im Frühjahr war es zum Bruch zwischen ihm und dem Festspielkuratorium gekommen und in Folge zum vorzeitigen Ende seines Vertrages, nach 10 Jahren als Intendant, nach über 30 Jahren als Konzertkurator. Die Beteiligten beider Seiten schweigen stumm seitdem. Die Proteste gegen die Kündigung waren umso lauter. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern Abend bei uns, für uns im Salzburger Mozarteum und hat den Liederabend mit Bariton Matthias Görne und Pianist Markus Hinterhäuser verfolgt. Florian, was hat da für eine Stimmung geherrscht im Saal? Ich meine das jetzt erstmal nicht musikalisch, sondern eher atmosphärisch.
Also erstmal war es sehr ungewöhnlich, weil man schon beim Reinkommen gefilzt und untersucht wurde. Man hatte den Eindruck, es kommen Staatsgäste. Es war überall Security. Es waren lauter Kamerateams. Also ganz, 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 ganz viel im Vorfeld schon. Viele Stargäste könnte man auch sagen, die jetzt zu einem in Anführungszeichen normalen Konzert eigentlich nicht unbedingt zu erwarten wären. Ja, und dann gab es beim Auftritt von Hinterhäuser und Görne diese Reaktion des Publikums. Ja, unter denen, die da Standing Ovations vorher, und ich nehme es vorweg, auch im Nachhinein gegeben haben, waren unter anderem auch die Sopranistin Asmik Grigorian und der Dirigent Theodor Kurenzis, beide langjährige Vertraute ja von Markus Hinterhäuser und beide, die sich auch geäußert haben gegen die Absetzung des Intendanten. Also es war eine Mischung vom Publikum auch aus Fanbase sicher, aber auch aus ganz normalen Besuchern einfach der Salzburger Festspiele.
Mhm. Matthias Görne und Markus Hinterhäuser sind ja seit Jahren gemeinsam mit der Winterreise unterwegs auf den Konzertpodien dieser Welt. Manchmal auch mit bewegten Bildern von dem südafrikanischen Künstler William Kentridge. Wie war das gestern Abend? War das szenisch auf diese Weise oder war das so ganz nüchtern ein klassischer Liederabend?
Also Görne ist ja jemand, der schon dafür bekannt ist, dass er sehr expressiv mit Gesten und Mimik arbeitet. Das war auch hier zu erleben. Aber es war, und vielleicht war das auch eine bewusste Entscheidung, in Anführungszeichen ein normales Konzert. Es war keine Show, es gab auch keine Zugaben, es gab nichts irgendwie, was über ein normales sozusagen Konzertprogramm hinausgeht. Und das ist natürlich bei einem Stück wie Winterreise auch gar nicht nötig. Görne, der immer ein bisschen eigenwillig ist mit einem sehr gaumigen Timbre, den ich aber besser, muss ich sagen, als zuletzt gehört habe. Und der ja wirklich eine Symbiose bildet mit Markus Hinterhäuser, der das sehr feinsinnig, übrigens auch sehr uneitel begleitet hat. Da ging es auch nicht darum, dass jetzt ein Pianist sagt, hört mal, was ich alles kann und unbedingt sich da jetzt in den Vordergrund spielen will. Deshalb fand ich schon insgesamt sehr gut. Wir hören mal in das Stück Gefrorene Tränen hinein.
Musik
beim berühmten Leiermann ganz am Schluss dieser Winterreise könnte man vielleicht, aber das kann natürlich sein, dass man das auch nur im, oder dass das im Kopf des Kritikers oder im Geist des Kritikers herumspukt. Aber da hatte ich den Eindruck, dass man erkennen kann, dass es da sehr, sehr karg und porös wird, sowohl was das Klavier betrifft, wie auch beim Bariton Matthias Görne, was man vielleicht dann so als ein Zeichen sehen könnte, dass hier wirklich ein Abschied jetzt einfach stattfindet.
Also diese Personalie Hinterhäuser ist ja entschieden, aber die Causa ist noch nicht abgeschlossen. Es ist sogar jetzt in diesen Tagen ein Buch erschienen, das Aufklärung fordert. Wie ist jetzt der Stand der Dinge?
Ja, ganz überraschend eigentlich. Sven Hartberger, der war lange Intendant von einem neuen Musikensemble, dem Klangforum Wien, und ist auch ein Jurist. Er hat gegen mehrere Parteien Klage eingereicht. Unter anderem wollte er gerne wissen, welche Summen auf den Steuerzahler in Österreich jetzt hinzukommen durch diese Aufhebungserklärung. Und da hat er recht bekommen. Innerhalb von 6 Wochen muss diese Sache geklärt werden. Also es soll transparent gemacht werden, was kostet das konkret in mehrerlei Hinsicht. Also die Abfindung von Markus Hinterhäuser, aber da sind ja auch andere Dinge noch, das Verfahren zur Neubesetzung der Intendanz etwa, all das Ganze soll transparent gemacht werden. Über die eigentliche Begründung, warum dieser Vertrag aufgehoben wurde, da gilt weiterhin die Stillschweigensklausel. Aber das sind sozusagen brandaktuelle News und das wird noch spannend.
Jörn-Florian Fuchs, nicht nur über einen Liederabend bei den Salzburger Festspielen mit dem Duo Matthias Görne und Markus Hinterhäuser. Danke. Von der Festspielhauptstadt Salzburg geht's jetzt in die amtierende Welthauptstadt der Architektur, nach Barcelona. Rio de Janeiro vor 6, Kopenhagen vor 3 Jahren. Für 2026 hat die UNESCO also den Titel Welthauptstadt der Architektur der katalanischen Metropole verliehen. Sicher kein Zufall, denn in diesem Sommer jährte sich der Geburtstag von Antoni Gaudí, Kataloniens berühmtestem Architekten, zum 100. Mal. Und pünktlich dazu wurde der zentrale Turm der Sagrada Familia fertig, Gaudís bekannter Basilika. Doch Barcelona hat einheimischen und anreisenden Architekturfans deutlich mehr zu bieten als nur Gaudí-Bauten. Und wer sich einen Überblick verschaffen möchte, kann das im offiziellen Pavillon der Architekturwelthauptstadt. Eingerichtet wurde er in einem ehemaligen Verlagshaus und soll auch über das Ehrentiteljahr hinaus bestehen bleiben. Julia Macher hat ihn für uns besucht.
Wer durch die großen Glastüren der streng rationalistischen Fassade des ehemaligen Verlagshauses Gustavo Gili tritt, dem liegt Barcelona zu Füßen. Auf dem Boden des Foyers erwartet ein 84 Quadratmeter großes Modell den Besucher. Im Maßstab 1 zu 1500 ist die gesamte Stadt abgebildet. Von den Hafenanlagen über den kompakten Altstadtkern und das weitläufige Schachbrettmuster des Eschampelviertels bis zu den ausladenden Hügeln des Collserola-Parks. Wer sich an eines der Virtual Reality-Kokore steckt, sieht computergeneriert singuläre Bauten aufsteigen. Für Maria Buigas, Chefarchitektin der Stadt und verantwortlich für das Haus der Architektur, ist das 3D-Modell ein ideales Spielzeug.
Dieses Objekt lädt uns zum Träumen ein. Es ist keine Fotografie oder bloß eine Stadt in Miniatur, sondern es kann verändert werden. Damit zu spielen erlaubt uns, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und mit Klischees zu brechen.
Das im April eröffnete Haus der Architektur soll zum Forum für Architektinnen, Stadtplaner, Bewohnerinnen werden. Ein Ort des Austauschs, der damit das eigentliche Erbe der Welthauptstadt der Architektur bewahrt, so Buigas. Ein Ort, nicht in erster Linie konzipiert für Touristinnen und Touristen, sondern für die Menschen, die in Barcelona leben. Zum offenen Ansatz gehört auch, das ehemalige Verlagshaus Gustavo Gili selbst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Innenhof eines Häuserblocks gelegen, war es lange vergessen. Dabei verkörpert kaum ein Bauwerk so gut die Ideen des katalanischen Rationalismus der 1950er und 1960er Jahre. Ein preisgekröntes Ensemble aus 3 ineinandergefügten schlichten Quadern mit einer großen, von schmalen Betonstreben getragenen Glasfront. Trotz der strengen Form wirkt das Gebäude licht und leicht. Eine architektonische Ikone, eine weitere für die an Ikonen so reiche Stadt. Chefarchitektin Maria Buigas rümpft die Nase über den Begriff.
Ich hoffe, es sind nicht die Ikonen, die Barcelona diese Strahlkraft verleihen. Was die Stadt auszeichnet, ist, dass die Verwaltung seit jeher verstanden hat, dass Architektur und Stadtplanung eine öffentliche Aufgabe sind und dieser Ansatz tatsächlich die Lebensrealität der Bewohner verändern kann.
Statt von Gaudí spricht sie lieber von den grünen Achsen, die als verkehrsberuhigte Superblocks weltweit gerühmt wurden, oder von den durchdacht gestalteten öffentlichen Plätzen, die in den 1980er Jahren den lange vernachlässigten Außenbezirken zu neuer Geltung verhalfen. Die Stadt, den Bedürfnissen ihrer Bewohner entsprechend zu gestalten, sie als komplexes System zu verstehen, das alle aktiv mitgestalten. Darum geht es auch in der Ausstellung, die das Kollektiv Domestic Data Streamers für die Casa de la Arquitectura gestaltet hat. Es geht darum, die Struktur der Stadt zu verstehen, anhand der Bevölkerung, der Dichte und den Verkehrsbedingungen, sagt Museumspädagogin Juanita Eslava. In der Schau können Besucher auf einem virtuellen Stadtplan mit einer Lupe die Etats unterschiedlicher Bauprojekte erkunden. An einer Installation machen 4 roboterarmgetriebene Schuhe hörbar, welcher Platz um welche Uhrzeit am häufigsten betreten wird. 1000 Architekturinteressierte führt Eslava derzeit wöchentlich durch die Ausstellung, beachtlich für ein Haus, das von Touristen eher nicht angesteuert wird. Am Eingang können die Besucher ihr Verhältnis zu Barcelona auf einem Fadendiagramm abbilden. Bei den allermeisten ist es überwiegend positiv, trotz der Klagen über Overtourism. Barcelona sei eben nicht nur ästhetisch schön, sondern vor allem eine nutzerfreundliche Stadt, findet Eslava. Allein schon das mache sie zu einem würdigen Sitz für das Haus der Architektur.
Und das hat Julia Macher für uns besucht in Barcelona. Der Attentäter des britisch-indischen Schriftstellers Salman Rushdie ist ein weiteres Mal schuldig gesprochen worden. Mehr dazu von Adalbert Zinjavski in den Kulturmeldungen.
Nachdem er wegen des Anschlags bereits zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, musste sich Hadi Mata nun auch unter anderem wegen des internationalen Terrorismus verantworten. Ein US-Bundesgericht sah es als erwiesen an, dass der Attentäter auf Anweisung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon gehandelt hat. Außerdem habe er durch die Durchsetzung einer Fatwa, also eines religiösen Erlasses, einen Terrorakt verübt. Das neue Strafmaß soll am 3. November verkündet werden. Mata droht nun lebenslange Haft. Der Iran hatte Salman Rushdie wegen angeblicher Blasphemie in seinem Roman Die satanischen Verse mit einer Fatwa belegt. Mata hatte bei einer Lesung im Jahr 2022 mit einem Messer mehrmals auf Rushdie eingestochen und ihn schwer verletzt. Seitdem ist der Autor auf einem Auge blind. Mehr als 1 Milliarde Menschen hat die südkoreanische K-Pop-Band BTS kürzlich an den Bildschirmen bei ihrem Auftritt während der Halbzeitshow der Fußball-WM gesehen. Die Band hat unzählige Fans weltweit und diese Bekanntheit nutzt BTS nun für Kritik am Musikpreis Grammy Awards. Aus Protest gegen eine neue Preiskategorie, speziell für asiatischen Pop, will die Band im kommenden Jahr nicht an den Grammys teilnehmen. BTS erklärte: Wir hoffen, dass Musik für das gehört und geliebt wird, was sie ist und nicht anhand von Regionen oder Sprachen definiert wird. Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut schließt sich der Kritik an dieser Kategorie an.
Asiatisch ist eben kein Genre, ne? Es ist eher ein geografischer Begriff, es ist auch ein bisschen ein Sammeltopf und natürlich kann man sehr gerne darüber diskutieren und es wird auch und wurde auch sehr viel in Vergangenheit darüber diskutiert, ob K-Pop ein Genre ist und BTS würde vielleicht sogar gar nicht unbedingt dazugehören. Die Kritik ist ja auch eher so ein bisschen struktureller Natur, denn in die Kategorie gesteckt zu werden, senkt natürlich auch immer so ein bisschen die Chance für die Künstlerinnen aus diesem geografischen Raum, die viel preisträchtigeren Kategorien zu bekommen, ja, wie Album of the Year oder Song of the Year.
Meint Anne-Kathrin Kohut im Deutschlandfunk Kultur. Der belgische Schriftsteller und Philosoph Raoul van Eichem ist tot. Er gehörte neben dem Filmemacher und Künstler Guy Debord zur Situationistischen Internationale, einer radikalen Künstler- und Protestgruppe, die sich gegen den Kapitalismus wandte. Van Eichems 1967 erschienenes Werk Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen war Standardlektüre der Studentenbewegung in Frankreich, eine Lobeshymne auf die individuelle Emanzipation des Menschen im Gegensatz zum triumphierenden Konsumismus und der Entfremdung der Arbeitswelt. Raoul van Eichem ist in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 92 Jahren gestorben.
Adalbert Sinjavski mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Thema in den Informationen am Abend sind gleich mehrere Waldbrände in Südfrankreich und in der Türkei. Gleich ab 18.10 Uhr mehr dazu hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreicher Mikrofon.